11. April. Vancouver Island und Clayquot Sound, Kanada. Der Anblick versetzte Anahuac in Wut. Über 10 Meter maß das Tier vom Kopf bis zur Fluke. Es war einer der größten Transient Orcas, die er je gesehen hatte. Ein gewaltiges Männchen. In dem halb geöffneten Rachen schimmerten die typischen, dicht gepackten Reihen kleiner kegelförmiger Zähne. Wahrscheinlich war das Tier schon ziemlich alt. Dennoch schien es vor Kraft zu strotzen. Nur wenn man genauer hinsah, bemerkte man die Stellen, an denen die schwarz-weiße Haut nicht mehr glänzte, sondern stumpf und schorfig wirkte. Das eine Auge war geschlossen, das andere verdeckt. So riesig der Orca war, konnte er keinem Lachs mehr gefährlich werden. Er lag auf der Seite im feuchten Sand, und er war tot. Anahuac hatte das Tier sofort erkannt. In den Registern wurde es unter der Bezeichnung J-19 geführt, aber seine säbelartig gebogene Rückenfinne hatte ihm den Spitznamen Genghis eingetragen. Er ging um den Orca herum und fand ein Stück abseits John Ford, den Direktor des Forschungsprogramms für Meeressäuger im Vancouver Aquarium, im Gespräch mit Sue Oliveira, der Laborleiterin in Nanaimo, und einem dritten Mann. Sie standen unter den strandnahen Bäumen. Ford winkte Anahuac heran. Dr. Ray Fenwick vom Kanadischen Institut für Ozeanische Wissenschaften und Fischerei, stellte er den Unbekannten vor. Fenwick war angereist, um die Autopsie vorzunehmen. Nachdem Genghis Tod bekannt geworden war, hatte Ford vorgeschlagen, die Vivisektion zur Abwechslung nicht hinter verschlossenen Türen, sondern direkt am Strand stattfinden zu lassen. Er wollte einer möglichst großen Gruppe von Presseleuten und Studenten Einblick in die Anatomie eines Orcas gewähren. Außerdem wirkt es anders am Strand, hatte er gesagt. Nicht so antiseptisch und distanziert. Wir haben einen toten Orca und das Meer direkt vor der Nase. Es ist sein Lebensraum, nicht unserer. Er liegt quasi vor seiner Haustür. Wenn wir die Autopsie hier durchführen, erwecken wir mehr Verständnis, mehr Mitleid, mehr Betroffenheit. Es ist ein Trick, aber er funktioniert. Sie hatten die Angelegenheit zu viert besprochen. Ford, Fenwick, Anahuac und Rod Palm von der Marinenforschungsstation auf Strawberry Isle, einer winzigen Insel in der Bucht von Tofino. Die Strawberry-Leute erforschten von dort aus die Ökosysteme des Clayquot Sound. Palm selber hatte sich in der Populationskunde von Orcas einen Namen gemacht. Sie waren schnell übereingekommen, die Obduktion öffentlich durchzuführen, weil es für Aufmerksamkeit sorgen würde. Und Aufmerksamkeit hatten die Orcas weiß Gott nötig. Dem äußeren Anschein nach ist er an einer bakteriologischen Infektion gestorben, sagte Fenwick auf Anahuacs Fragen. Aber ich will mich nicht zu vorwitzigen Prognosen versteigen.
Sie versteigen sich nicht, sagte Anahuac düster. Erinnert ihr euch 1999? 7 tote Orcas und alle infiziert.
The torture never stops,
summte Oliveira die Textzeile eines alten Frank Zappa-Songs. Sie sah ihn an und machte eine konspirative Kopfbewegung.
Komm mal mit.
Anahuac folgte ihr zu dem Kadaver. 2 große metallene Koffer und ein Container standen bereit, voller Werkzeug für die Autopsie. Einen Orca zu zerlegen war etwas anderes, als einen Menschen aufzuschneiden. Es bedeutete Schwerstarbeit, Unmengen von Blut und gewaltigen Gestank.
»Die Presse wird gleich hier sein mit einem Haufen Doktoranden und Studenten im Schlepptau«, sagte Oliveira mit einem Blick auf die Uhr.
»Da es uns schon mal zusammen an diesen traurigen Ort verschlagen hat, sollten wir schnell über die Auswertung deiner Proben sprechen.«
»Seid ihr weitergekommen?«
»Hier und da.«
»Und ihr habt Inglewood ins Bild gesetzt?«
»Nein, ich dachte, das besprechen wir erst mal unter uns.«
»Klingt, als hättet ihr nichts Rechtes in der Hand.
Sagen wir mal so, zum einen sind wir verwundert und zum anderen ratlos«, erwiderte Oliveira. »Was die Muscheln angeht, existiert jedenfalls keinerlei Literatur, die sie beschreibt.
Ich hätte schwören können, dass es Zebramuscheln sind.
Einerseits ja, und auch wieder nicht.
Klär mich auf.
Es gibt 2 Betrachtungsweisen. Entweder haben wir es mit einem Verwandten der Zebramuschel zu tun oder mit einer Mutation. Die Dinger sehen aus wie Zebramuscheln. Sie bilden die gleichen Schichtungen. Aber etwas an ihrem Byssus ist komisch. Die Fäden, die den Fuß bilden, sind ziemlich dick und lang. Wir haben uns spaßeshalber angewöhnt, sie Düsenmuscheln zu nennen.
Düsenmuscheln?
Oliveira verzog das Gesicht. Uns fiel nichts Besseres ein. Wir konnten eine Menge von ihnen lebend beobachten und sie verfügen.
Nun ja, sie lassen sich nicht einfach treiben wie gewöhnliche Zebramuscheln, sondern sind bis zu einem gewissen Grad navigationsfähig. Sie saugen Wasser an und stoßen es aus. Der Rückstoß treibt sie voran. Zugleich benutzen sie die Fäden, um die Richtung zu bestimmen, wie kleine, drehbare Propeller. Erinnert dich das an irgendwas? Anawak überlegte. Tintenfische schwimmen mit Raketenantrieb. Einige. Es gibt aber noch eine Parallele. Man kommt nur drauf, wenn man ein echter Eierkopf ist, aber davon haben wir ja genug im Labor. Ich rede von Dinoflagellaten. Manche dieser Einzeller besitzen zwei Geißeln am Körperende. Mit der einen bestimmen sie die Richtung, die andere dreht sich und treibt sie an.
Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt?
Sagen wir, es ist Konvergenz in großzügiger Auslegung. Man klammert sich an alles. Ich kenne jedenfalls keine Muschel, die sich auf ähnliche Weise fortbewegt. Diese hier sind mobil wie ein Schwarm Fische und irgendwie erhalten sie trotz der Schalen sogar Auftrieb.
Es würde jedenfalls erklären, wie sie auf hoher See an den Rumpf der Barrier Queen gelangen konnten, sinnierte Anawak.
Und darüber seid ihr verwundert?
Ja.
Worüber seid ihr denn ratlos?
Oliveira trat zur Flanke des toten Wals und strich mit der Hand über die schwarze Haut.
Über diese Gewebefetzen, die du von unten mitgebracht hast. Wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen, und offen gesagt konnten wir auch nicht mehr viel damit anfangen. Die Substanz war weitgehend zerfallen. Das bisschen, was wir analysiert haben, lässt zumindest den Schluss zu, dass es sich bei dem Zeug an der Schiffsschraube und dem, was an deiner Messerspitze hängen geblieben ist, um ein und dasselbe handelt. Darüber hinaus erinnert es an nichts, was wir kennen.
Du meinst, ich habe E.T. vom Rumpf gesäbelt?
Die Kontraktionsfähigkeit des Gewebes erscheint überproportional ausgebildet. Von hoher Festigkeit und zugleich enorm flexibel. Wir wissen nicht, was es ist.
Anawak runzelte die Stirn. Anzeichen von Biolumineszenz?
Möglich. Wieso?
Weil ich den Eindruck hatte, dass dieses Ding kurz aufblitzte.
Das, was dich über den Haufen geschwommen hat?
Es schoss heraus, als ich im Belag rumstocherte.
Möglicherweise hast du ein Stück davon abgeschnitten und das fand es nicht witzig. Obwohl ich bezweifle, dass dieses Gewebe überhaupt so etwas wie Nervenbahnen aufweist. Ich meine, um Schmerz zu empfinden. Eigentlich ist es nur Zellmasse.
Stimmen näherten sich. Über den Strand kam eine Gruppe Menschen auf sie zu. Einige trugen Kameras, andere Schreibunterlagen.
»Es geht los«, sagte Anawak.
»Ja«,
Oliveira sah ratlos drein.
»Was sollen wir jetzt machen? Soll ich die Daten an Inglewood schicken? Ich fürchte nur, sie werden nichts damit anfangen können. Offen gestanden wäre es mir lieber, wenn ich noch weitere Proben bekäme, vor allem von dieser Substanz.
Ich setze mich mit Roberts in Verbindung.«
»Gut. Stürzen wir uns ins Gemetzel.«
Anawak betrachtete den reglosen Orca und empfand Wut und Hilflosigkeit. Es war deprimierend. Erst waren die Tiere wochenlang ausgeblieben und jetzt lag wieder eines tot am Strand. So ein verdammter Mist. Oliveira zuckte die Achseln. Mittlerweile hatten sich auch Fenwick und Ford in Bewegung gesetzt.
»Spar dir deinen Blues für die Presse«, sagte sie.